6 Menschen sterben bei einem Termin, der eigentlich dem Schutz eines 3 Monate alten Kindes dienen sollte. Der mutmaßliche Täter sitzt inzwischen wegen des dringenden Verdachts des 6-fachen Mordes in Untersuchungshaft. Doch wie konnte es zu dieser Tat kommen? Welche Rolle spielten Jugendamt und Familiengericht? Und warum wird derzeit von Heimtücke und niedrigen Beweggründen ausgegangen?
Willkommen zu einer Sonderfolge von Hinter der Robe, der Justiz-Podcast. Mein Name ist Sascha, ich bin Richter am Landgericht.
Mein Name ist Viktoria und ich arbeite als Rechtspflegerin. Normalerweise besprechen wir in unserem Podcast ja rechtskräftig entschiedene Fälle. Heute ist das anders. Wir sprechen über einen sehr aktuellen Fall, der sich am 29. Juni in Stade ereignet hat und der uns sehr bewegt. Ich denke, jeder, der die Folge hört, wird im Groben wissen, worum es geht, aber wir haben uns trotzdem dazu entschieden, den Stand der Ermittlungen bis zum heutigen Tage einmal zusammenzufassen und dann rechtlich einzuordnen. Es ist Montag, der 29. Juni 2026. In einer Jugendhilfeeinrichtung im niedersächsischen Stade soll ein Termin stattfinden. In einem Raum sollen Mitarbeitende der Einrichtung sowie Beschäftigte des Jugendamtes zusammenkommen. Ein Hilfeplangespräch mit den Eltern eines erst 3 Monate alten Kindes steht an. An diesem Tag soll gemeinsam darüber gesprochen werden, wie es für das Kind weitergeht. Das Mädchen war zuvor vom Jugendamt in Obhut genommen worden. Später durfte die Mutter ihre Tochter unter bestimmten Auflagen wieder betreuen. Allerdings nicht in ihrem bisherigen Zuhause, sondern in einer betreuten Mutter-Kind-Einrichtung. Auch der Vater des Kindes ist zu diesem Gespräch eingeladen. Ein in Deutschland geborener Mann, wohnhaft in Garbsen in der Region Hannover und türkischer Staatsangehöriger. An diesem Tag soll es um Hilfe, Schutz und die Zukunft eines Kindes gehen. Doch plötzlich fallen Schüsse. 6 Menschen verlieren ihr Leben, 4 Frauen und 2 Männer. 4 Personen sterben noch in der Einrichtung. Eine weitere Person stirbt trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen am Tatort. Die 6. Person erliegt später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Der mutmaßliche Täter flieht zunächst mit einem Auto. Die Polizei nimmt sofort die Verfolgung auf, stoppt das Fahrzeug und nimmt den 45-jährigen Mann vorläufig fest. Das Amtsgericht Stade erlässt gegen ihn Haftbefehl. Die Ermittlungen dauern an. Viele Einzelheiten, insbesondere zum genauen Tatablauf, sind derzeit, Stand 2. Juli 2026, noch ungeklärt. Fest steht jedoch, 6 Menschen sterben bei einem Termin, der eigentlich dem Schutz eines 3 Monate alten Kindes dienen sollte. Doch wie konnte es dazu kommen? Welche rechtlichen Fragen stellen sich? Und wie läuft ein Strafverfahren nach einer solchen Tat eigentlich ab? Ja, das war eine kurze Zusammenfassung des Ermittlungsstands. Könntest du uns einmal erklären, was das Jugendamt bzw. die Jugendhilfeeinrichtung mit diesem Fall eigentlich zu tun hatte?
Also, im Kern ging es um einen Sorgerechtsstreit, also um das Sorgerecht für ein 3 Monate altes Kind. Und Auslöser für den Sorgerechtsstreit ist wiederum ein Vorfall, der sich ereignete, als das Kind erst circa 5 Wochen alt war, also noch ein Säugling. Und zwar soll das Kind im Alter von 5 Wochen geschüttelt worden sein. Es kam als Notfall in die Klinik, also in die Medizinische Hochschule Hannover, wo dann der ärztliche Verdacht eines Schütteltraumas und einer lebensgefährlichen Hirnverletzung aufgekommen ist. Und die Ärzte haben auch gesagt, dass diese Verletzungen nur durch gewaltsame Schütteln des Babys entstehen konnten. Und dieser medizinische Verdacht wird von den Eltern des Kindes aber zurückgewiesen. Und die Eltern haben auch versucht, die Polizei gegen die Klinik einzusetzen, um eine Notoperation zu verhindern. Und am 22. April 2026 soll der Kindesvater, also der Beschuldigte in diesem Verfahren, im Zusammenhang mit der Behandlung seiner Tochter wegen eines Schütteltraumas gegenüber den Ärzten aggressiv aufgetreten sein und ihn auch verbal gedroht haben. Er soll sinngemäß gesagt haben, wenn meiner Tochter etwas passiert, passiert den Ärzten auch etwas. Daraufhin erstattete die Klinik eine Anzeige wegen Bedrohung und dieses Verfahren ist allerdings eingestellt worden. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt jetzt gegen die Eltern wegen des Verdachts auf Misshandlung von Schutzbefohlenen. Diese Ermittlungen dauern aber noch an. Und dieser Verdacht begründet eine schwerwiegende Kindeswohlgefährdung. Und um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, deshalb musste das Jugendamt sofort tätig werden. Nachdem das Kind aus der Klinik am 15. Mai entlassen wurde, wurde durch das Jugendamt eine Inobhutnahme eingeleitet. Dadurch sollte das Kind in Sicherheit gebracht werden, damit eben diese Gesamtsituation sorgfältig aufgearbeitet und aufgeklärt werden konnte. Es ging hier nämlich nicht um eine Bagatelle. Gerade bei Schütteltraumata hat man es mit Verletzungen zu tun, die lebensgefährlich sein und auch bleibende Schäden verursachen können. Und dann gab es noch ein Eilverfahren vor dem Familiengericht Neustadt am Rübenberge. Und in diesem Eilverfahren wurde den Eltern das Aufenthaltsbestimmungsrecht und die Gesundheitssorge für das Kind entzogen.
Das müssen wir einmal erklären, denn ich glaube, bei vielen ist dieses Bild im Kopf, den Eltern wurde die elterliche Sorge entzogen. Aber die elterliche Sorge besteht aus einem Strauß an Rechten, beispielsweise das Erziehungsrecht, das Umgangsrecht, die Pflege, die Vermögenssorge oder, wie du es gerade benannt hast, das Aufenthaltsbestimmungsrecht und die Gesundheitssorge. Und die Eltern sind in der inhaltlichen Gestaltung dieser Rechte weitgehend frei. Aber der Staat hat ein sogenanntes Wächteramt inne. Das bedeutet, dass der Staat zwar nicht die Eltern ständig beaufsichtigt, aber sobald konkrete Gefahren bekannt werden, muss der Staat eingreifen. Aber der Staat darf niemals stärker eingreifen, als es zum Schutz des Kindes erforderlich ist. Ein Beispiel dazu vielleicht, wenn ein Kind ständig ein paar Minuten zu spät oder ohne Brotdose zur Schule kommt, dann sind das natürlich Dinge, die problematisch sein können. Aber deshalb darf der Staat den Eltern nicht einfach das Sorgerecht entziehen. Zunächst würde man erstmal versuchen, die Familie zu unterstützen oder mildere Maßnahmen zu ergreifen. Die Entziehung des Sorgerechts ist immer das letzte Mittel, wenn das Kindeswohl anders nicht ausreichend geschützt werden kann. Und hier wurde den Eltern eben nur Teile der elterlichen Sorge entzogen, nachdem bekannt geworden ist, dass das Kind durch ein Schütteltrauma schwere Verletzungen erlitten haben soll. Und bei der Entziehung des Aufenthaltsbestimmungsrechts dürfen die Eltern nicht mehr über den Wohnort des Kindes entscheiden. Und bei der Entziehung der Gesundheitssorge dürfen die Eltern nicht mehr über ärztliche Behandlungen oder Eingriffe entscheiden. Und für diese entzogenen Bereiche wird dann eine Ergänzungspflegschaft eingerichtet. Und hier hat das wahrscheinlich das Jugendamt übernommen.
Ich finde, du hast nochmal sehr schön zusammengefasst, was alles unter die elterliche Sorge fällt. Und in unserem Fall war das eben so, dass das Kind zunächst allein in diese Jugendhilfeeinrichtung kam und später gab es dann einen gerichtlichen Beschluss vom Familiengericht, in dem angeordnet wurde, dass auch die Mutter in diese Einrichtung ziehen darf. Der Kindesvater allerdings durfte dort nicht wohnen. Und gegen die Entscheidung des Familiengerichts Neustadt am Rübenberge legten der Kindesvater sowie die Mutter Beschwerde ein. Und eine Entscheidung des zuständigen Oberlandesgerichts Celle zu der Beschwerde steht noch aus. Die Ermittler gehen nunmehr davon aus, dass das Motiv für die tödlichen Schüsse in Stade dieser Sorgerechtsstreit gewesen ist.
Ja, noch einmal zum Schütteltrauma. Die Patentante des Kindes spricht ja im Zusammenhang mit diesem Verdacht von Widersprüchen, Ungereimtheiten und unzulänglichen Dokumentationen des medizinischen Personals der Klinik. Dem Jugendamt soll unter anderem die Darstellung der Eltern zum Unfallhergang offenbar nicht vollständig bekannt gewesen sein. Demnach habe das Kind die Verletzung nicht durch Schütteln erlitten, sondern durch einen unbeabsichtigten, kräftigen Zusammenstoß zwischen der Stirn des Vaters und dem Kopf der Tochter im Bett, wo der Säugling mit den Eltern geschlafen haben soll. Sie beschreibt den Kindesvater darüber hinaus auch als sehr fürsorglich. Aus der Praxis im Familiengericht weiß ich, dass Schütteltraumata leider gar nicht so selten vorkommen. Wir wissen hier natürlich nichts Näheres, das werden die Ermittlungen ergeben. Aber ich habe es mehrfach erlebt, dass Erklärungen der Eltern nicht mit den eindeutigen ärztlichen Befunden übereinstimmten. Beispielsweise habe ich einen Fall in Erinnerung, bei dem ein Kind schwer behindert nach einem Schütteltrauma war und der Vater hat sehr lange daran festgehalten, dass er das Kind auf einem Petsyball beruhigen wollte und dabei das Kind mit dem Kopf an ein Stockbett gestoßen ist. Und die Verletzungen, die dabei entstanden sind, die haben einfach überhaupt nicht zu dieser Erklärung gepasst. Ja, solche Verfahren gehören zu den emotionalsten, die Familien überhaupt erleben können. Wenn Eltern befürchten, ihr Kind nicht mehr bei sich haben zu dürfen oder wichtige Entscheidungen nicht mehr treffen zu können, empfinden das viele als existenzielle Krise. Das kann Angst, Verzweiflung und Wut auslösen. Aber für diese Konflikte gibt es eben rechtsstaatliche Wege. Entscheidungen des Jugendamtes oder auch des Familiengerichts können überprüft werden. Und so belastend die Situationen auch sind, sie dürfen niemals in Gewalt gegen die Menschen umschlagen, die diese Entscheidung vorbereiten oder am Ende treffen.
und um uns nochmal zu vergegenwärtigen, welche Informationen bereits bekannt sind. Den Eltern wurde ja nicht das vollständige Sorgerecht entzogen, nur das Aufenthaltsbestimmungsrecht und die Gesundheitssorge. Und gleichzeitig wurde die Mutter ja mit dem Kind in der Einrichtung untergebracht. Das zeigt, dass die Behörden versucht haben, den Schutz des Kindes mit dem Ziel zu verbinden, die familiäre Bindung, soweit das eben verantwortbar ist, aufrechtzuerhalten. Und man muss auch hier berücksichtigen, dass das Jugendamt nie allein entscheidet. Du hattest es ja schon angesprochen. Am Ende entscheidet immer das Familiengericht. Und das Familiengericht berücksichtigt dabei immer die Gesamtumstände des Falls. Also zum einen die fachliche Einschätzung des Jugendamtes und zum anderen auch die ärztliche Stellungnahme oder die Diagnose zu dem Schütteltrauma-Vorfall. All das wird in die Entscheidung mit einbezogen. Und der Fall zeigt ja auch, dass die Inobhutnahme nicht als endgültige Entscheidung über den Verbleib des Kindes anzusehen war.
Genau, und deshalb sollte am 29. Juni auch dieses Hilfeplangespräch stattfinden, bei dem es dann um das Sorgerecht für die 3 Monate alte Tochter gehen sollte, insbesondere eben auch um das Umgangsrecht des Vaters. Vielleicht einmal, was ist ein Hilfeplangespräch und wozu dient dieses Gespräch?
Also ein Hilfeplangespräch ist ein Gespräch, bei dem es im Wesentlichen um die Zukunft des Kindes geht. Bei dieser Besprechung werden dann ganz konkrete Fragen beantwortet. Zum Beispiel, welche Hilfen sind notwendig für die Familie? Wie hat sich bisher die Situation entwickelt? Welche Schritte sind als nächstes sinnvoll? Und alles immer mit dem Ziel, eine Lösung zu finden, die dem Wohl des Kindes dient.
Und wer sitzt bei einem solchen Gespräch überhaupt am Tisch?
Das ist immer vom Einzelfall abhängig. In der Regel sind das Mitarbeitende des Jugendamtes, die Eltern, gegebenenfalls auch der Verfahrensbeistand. Dieser wird nämlich immer vom Familiengericht eingesetzt. Und Aufgabe des Verfahrensbeistands ist es, die Interessen und Wünsche eines Kindes in Gerichtsverfahren, zum Beispiel wenn es um Sorge- oder umgangsrechtliche Angelegenheiten geht, zu vertreten. Mit am Tisch sitzen dann häufig auch Therapeuten oder andere Fachkräfte. Und hier war das eben so, dass das Gespräch mit 3 Mitarbeitenden des Jugendamtes der Region Hannover und 3 Mitarbeitenden der Jugendhilfeeinrichtung Stade stattfinden sollte.
Es sollte also eine sehr große Runde stattfinden und das auch aus dem Grund, weil der Vater als sehr schwierig und aufbrausend bekannt war.
Und dennoch hat niemand damit gerechnet, dass das Ganze diesen Verlauf nimmt und der Kindesvater ja die 6 Mitarbeitenden des Jugendamtes in der Jugendhilfeeinrichtung, die ja eigentlich Gutes im Sinn hatten, erschießt. Und dieses Gespräch diente ja der Lösungsfindung. Und gerade deshalb hat man ja auch den Kindesvater bewusst mit einbezogen und geladen, damit er eben auch zu Wort kommt.
Ja, ganz genau. Das Amtsgericht Stade hat mittlerweile ja den Haftbefehl erlassen wegen des dringenden Verdachts des 6-fachen Mordes. Wie kommt es zu dem Erlass eines Haftbefehls und an welche Voraussetzungen ist das geknüpft?
Also für den Erlass eines Haftbefehls müssen im Wesentlichen 3 Voraussetzungen vorliegen. Zum einen ein dringender Tatverdacht. Ein dringender Tatverdacht liegt dann vor, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass der Beschuldigte, hier also der Kindesvater, die Tat begangen hat. Das wurde hier problemlos angenommen. Da muss immer ein Haftgrund bestehen. Ein Haftgrund kann zum Beispiel sein die Fluchtgefahr, also die Gefahr, dass sich der Beschuldigte dem Strafverfahren entziehen könnte. Daneben gibt es beispielsweise auch die sogenannte Verdunklungsgefahr. Sie liegt vor, wenn zu befürchten ist, dass Beweismittel vernichtet, Zeugen beeinflusst oder auf andere Art und Weise die Ermittlungen erschwert werden. Wir haben hierzu keine konkreten Anhaltspunkte, aber meine Mutmaßung ist, dass der Haftgrund auf die Fluchtgefahr gestützt wurde, weil ja auch der Beschuldigte, der Kindesvater, türkischer Staatsbürger ist. Und da liegt es natürlich auch nahe, dass er sich möglicherweise ins Ausland absetzen kann, weil er dort vermutlich auch familiäre Verbindungen hat. Aber bei der Fluchtgefahr, das will ich an der Stelle auch nochmal sagen, muss man sich immer die Gesamtumstände angucken. Also es kann auch mal sein, dass jemand keine familiären Bindungen hier hat, auch nicht sozial gebunden ist, auch beruflich nicht Fuß gefasst hat, Verbindungen ins Ausland hat. In solchen Fällen ist natürlich die Fluchtgefahr dann auch sehr einfach anzunehmen, wenn all diese Umstände in der Gesamtschau gleichzeitig vorliegen. Aber wie gesagt, meine Mutmaßung ist, dass man hier die Fluchtgefahr angenommen hat. Und als 3. Voraussetzung für den Erlass des Haftbefehls muss immer der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gewahrt werden. Also die Untersuchungshaft darf nur angeordnet werden, wenn der schwerwiegende Eingriff in die Freiheit in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere der Tat und zur zu erwartenden Strafe steht. Ich weiß, das war jetzt Juristendeutsch, Aber vereinfacht gesagt, je schwerer die Tat und je höher die zu erwartende Strafe, desto eher kann die Untersuchungshaft gerechtfertigt sein. Als kleines Beispiel, wird zum Beispiel jemand nur wegen eines Ladendiebstahls beschuldigt und hätte er im Falle einer Verurteilung eine Geldstrafe zu erwarten, wäre es natürlich unverhältnismäßig, ihn monatelang in Untersuchungshaft zu halten. Hier geht es aber um sechsfachen Mord, da droht dem Kindesvater eine lebenslange Freiheitsstrafe und deswegen wird hier die Untersuchungshaft verhältnismäßig gewesen sein.
Und wer entscheidet am Ende darüber, ob jemand tatsächlich in Untersuchungshaft kommt?
Das entscheidet immer der sogenannte Haftrichter. Ich selbst war ja auch mal Haftrichter und war da auch zuständig für Fälle, bei denen es um Straftaten wegen Mordes ging. Und um sich das einmal zu veranschaulichen, wie sowas abläuft, ist immer so, dass es einen Haftvorführungstermin gibt, in dem der Beschuldigte in Begleitung von Polizeibeamten dem Haftrichter vorgeführt wird. Anwesend bei dem Haftvorführungstermin ist in der Regel auch immer ein Vertreter der Staatsanwaltschaft und ein Pflichtverteidiger. Das heißt, der Beschuldigte, der dem Haftrichter vorgeführt wird, braucht immer einen Pflichtverteidiger. Und im Haftvorführungstermin hat dann der Beschuldigte auch die Gelegenheit, sich zu äußern, muss es aber nicht. Und dann wird geprüft, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehls vorliegen. Und wenn man das bejaht, dann kommt der Beschuldigte in Untersuchungshaft und wird dann der zuständigen Justizvollzugsanstalt überstellt.
Ja, sehr spannender Einblick. Ist es denn bei dir schon mal vorgekommen, dass du den Haftbefehl nicht erlassen hast?
Ja, da muss ich jetzt aber eher zurückdenken. Also ich hatte es mal mit einem versuchten Mord zu tun. Und eine Versuchsstrafbarkeit ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, weil man bei solchen Taten auch immer prüfen muss, ob ein Rücktritt vorliegt. Und wenn man einen Rücktritt bejaht, dann bleibt eigentlich nur noch eine gefährliche Körperverletzung in der Regel. Und ich hatte da mal einen Fall gehabt, da ging es um versuchten Mord und die Staatsanwaltschaft hatte den Erlass eines Haftbefehls beantragt. Ich war allerdings davon ausgegangen, dass ein Rücktritt vorliegt, also ein Rücktritt vom versuchten Mord. Und am Ende blieb dann nur noch in Anführungszeichen die gefährliche Körperverletzung. Und das reichte in meinem Fall nicht aus, um die Untersuchungshaft anzuordnen.
Dieser Erlass des Haftbefehls muss innerhalb von 24 Stunden erfolgen, nachdem jemand festgenommen wurde, richtig?
Das können auch mal mehr als 24 Stunden sein, wenn der Beschuldigte zum Beispiel am Montag um 1 Uhr morgens vorläufig festgenommen wird, hätte ich rein theoretisch bis Dienstag 24 Uhr Zeit, um über den Erlass des Haftbefehls zu entscheiden. In der Regel, in so einem Fall, wird man natürlich noch am gleichen Tag über die Untersuchungshaft entscheiden.
Ja, sehr spannend. Jetzt sind wir ein bisschen von unserem Fall weggekommen, aber es besteht ja dringender Verdacht wegen sechsfachen Mordes. Gestützt wurde das Ganze auf zwei Mordmerkmale, einmal Heimtücke und niedrige Beweggründe. Lass uns mal darüber sprechen. Wann handelt jemand heimtückisch?
Heimtückisch handelt, wer die Arg- und Wehrlosigkeit eines anderen Menschen bewusst zur Tötung ausnutzt. Arglos ist jemand, der im Zeitpunkt des Angriffs keinen Angriff auf sein Leben oder seine körperliche Unversehrtheit erwartet. Und wehrlos ist er dann gerade wegen dieser Arglosigkeit.
Wir haben jetzt natürlich keine näheren Erkenntnisse zum Ermittlungsstand. Es steht ja nur fest, dass der Beschuldigte die Tat im Vorfeld geplant haben soll.
Genau, und deswegen kann man jetzt hier nur mutmaßen. Die Beteiligten kamen ja zu einem Hilfeplangespräch zusammen. Und das ist ein Termin, bei dem gemeinsam über das Wohl des Kindes gesprochen werden soll. Und niemand rechnet damit, dass plötzlich jemand eine Schusswaffe zieht und sechs Menschen erschießt. Und das ist aus meiner persönlichen Sicht eben auch die entscheidende Argumentationslinie. Sollte sich im Laufe der Ermittlungen bestätigen, dass der Beschuldigte, also der Kindesvater, den Termin am 29. Juni genutzt hat, um die Mitarbeiter des Jugendamtes und der Jugendhilfeeinrichtung, die ja mit einem solchen Angriff überhaupt nicht gerechnet haben, zu erschießen, dann könnte darin eben die bewusste Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit der Mitarbeiter liegen. Und aus meiner persönlichen Sicht spricht viel dafür.
Und was hat es denn mit dem Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe auf sich?
Niedrige Beweggründe liegen vereinfacht gesagt dann vor, wenn das Tatmotiv nach allgemeiner sittlicher Wertung besonders verachtenswert ist und deshalb auf tiefster Stufe steht. Und auch hier müssen wir uns den bisherigen Ermittlungsstand anschauen. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll es bei dem Hilfeplangespräch um die Inobhutnahme bzw. die weitere Unterbringung der 3 Monate alten Tochter gegangen sein.
Und dann handelt der Kindesvater aus Rache oder Wut?
Auch insoweit kann ich nur Mutmaßungen treffen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen würde ich das tatsächlich vermuten. Es gibt auch Fälle, in denen jemand zum Beispiel aus einer spontanen Eskalation heraus handelt. Dann würde es mit der Annahme eines niedrigen Beweggrundes schwer werden. Aber ich gehe davon aus, ansonsten wäre meiner Meinung nach dieses Mordmerkmal auch gar nicht angenommen worden, dass der Beschuldigte hier aus Wut oder Rache über diese staatlichen Maßnahmen, also die Inobhutnahme, die Entziehung der Gesundheitsfürsorge, des Aufenthaltsbestimmungsrechts, gezielt die Mitarbeiter getötet hat, die ja einfach nur ihre gesetzliche Aufgabe zum Schutz des Kindes wahrgenommen haben.
Ja, immer wieder dreht es sich darum, dass die Mitarbeitenden mit diesem Angriff nicht rechnen konnten. Und das ist wirklich ein sehr bedrückender Gedanke, finde ich.
Finde ich auch.
Aber wie geht es jetzt weiter? Viele denken bestimmt, ja, der Kindesvater sitzt jetzt in U-Haft, der Haftbefehl wurde erlassen und damit ist ja alles klar, der war's. Aber in der Praxis ist es gar nicht so einfach.
Überhaupt nicht. Tatsächlich beginnt die eigentliche Ermittlungsarbeit häufig erst nach der Festnahme und der Überführung des Beschuldigten in die Justizvollzugsanstalt. Die Polizei weiß zwar, wen sie für den mutmaßlichen Täter hält, aber für ein späteres Strafverfahren reicht das natürlich nicht. Vor Gericht muss jede einzelne Feststellung bewiesen werden.
Und die Ermittlungsbehörden haben ja jetzt auch nicht ewig Zeit, denn die Untersuchungshaft darf nicht unbegrenzt andauern. Grundsätzlich soll Untersuchungshaft ja nicht länger als 6 Monate andauern. Und nach Ablauf der 6 Monate, also ab Beginn der Untersuchungshaft, muss das zuständige Gericht, also hier das Schwurgericht, eigentlich mit der Hauptverhandlung beginnen. Ist das nicht möglich, muss das Oberlandesgericht prüfen, ob die besonderen Voraussetzungen für eine Fortdauer der Untersuchungshaft vorliegen.
Ganz genau. Und das ist auch ein wichtiger rechtsstaatlicher Schutz. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass auch ein Beschuldigter, gegen den ein dringender Tatverdacht besteht, bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig gilt. Und diese 6-Monats-Frist stellt die Justiz vielfach vor große Herausforderungen. Gerade bei Verfahren wie diesen müssen tausende Seiten Akten ausgewertet, zahlreiche Zeugen vernommen, rechtsmedizinische, kriminaltechnische und gegebenenfalls auch psychiatrische Gutachten eingeholt werden. Das kostet natürlich alles enorm viel Zeit. Und viele Hörerinnen und Hörer werden bestimmt auch schon mitbekommen haben, dass selbst Beschuldigte schwerer Straftaten vorzeitig aus der Untersuchungshaft entlassen werden mussten, weil zum Beispiel mit der Hauptfahndung nicht rechtzeitig begonnen werden konnte. Es gilt immer der Beschleunigungsgrundsatz. Wenn sich ein Verfahren aber ohne ausreichenden Grund zu lange hinzieht und die Verzögerung der Justiz zuzurechnen ist, darf ein Mensch nicht auf unbestimmte Zeit in Untersuchungshaft bleiben. Das spielt zum Beispiel dann eine Rolle, wenn Verfahren wegen erheblicher personeller Engpässe nicht mit der gebotenen Beschleunigung betrieben werden können. Und wenn ein Beschuldigter vorzeitig aus der Untersuchungshaft entlassen wird, besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass er sich ins Ausland absetzt und eben nicht mehr zu greifen ist. Und das hinterlässt natürlich einen bitteren Beigeschmack.
Diesem Verfahren wird aber bestimmt eine hohe Priorität eingeräumt, oder? Denn bei einem Tatvorwurf von 6-fachem Mord wird bestimmt alles daran gesetzt, dass die Ermittlungen und das Verfahren mit der gebotenen Beschleunigung auch vorangetrieben werden, oder?
Ja, davon gehe ich aus. Aber eins darf man nicht vergessen. Ein Verfahren mit 6 Todesopfern kann unglaublich aufwendig sein. Gleichzeitig sind Gerichte nicht unbegrenzt belastbar. Wenn mehrere große Strafverfahren gleichzeitig laufen, und das ist tatsächlich in der Praxis keine Seltenheit, kann das die Justiz an ihre Grenzen bringen. Und für genau solche Fälle gibt es aber Möglichkeiten. Es können zum Beispiel zusätzliche Schwurgerichtskammern, das sind sogenannte Hilfsschwurgerichtskammern, eingerichtet werden, damit eben verschiedene umfangreiche Strafverfahren auf mehrere Schultern verteilt werden können. Und auf diese Weise können dann die 6-Monatsfristen in der Regel auch eingehalten werden. Und ein Punkt kommt noch hinzu. Ein solches Verfahren ist nicht nur juristisch, sondern eben auch organisatorisch enorm herausfordernd. Bei einem Verfahren dieser Größenordnung müssen häufig schon Monate im Voraus zahlreiche Verhandlungstage geplant werden. Und an jedem einzelnen dieser Tage müssen alle Beteiligten gleichzeitig Zeit haben. Richter. Es sind ja 3 Berufsrichter, 2 Schöffen. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft. Ein Verteidiger. Gegebenenfalls auch mehrere Sachverständige. Dolmetscher, wenn eben eine Sprachbarriere besteht. Und gerade Strafverteidiger oder Sachverständige sind oft lange im Vorfeld ausgebucht. Alle diese Termine unter einen Hut zu kriegen, ist häufig schon für sich genommen eine der größten organisatorischen Aufgaben, wenn man mit so einem Verfahren zu tun hat. Und zudem dürfen zwischen den Terminen nicht mehr als 3 Wochen vergehen. Das erschwert die Sache natürlich nochmal zusätzlich.
Ja, Wahnsinn, was mit so einem Verfahren alles zusammenhängt. Und du hattest es ja schon angesprochen, die Ermittlungen beginnen jetzt erst so richtig. Was müssen die Ermittlerinnen und Ermittler denn jetzt konkret herausfinden?
Also zunächst einmal muss der gesamte Tatablauf rekonstruiert werden. Und zwar am besten Minute für Minute. Wann betrat der Beschuldigte die Einrichtung? Wo hielt sich jede einzelne Person auf? Wer befand sich in welchem Raum? Wann fielen die ersten Schüsse? In welcher Reihenfolge wurden die Opfer getroffen? Was ist danach passiert? Gab es Gespräche unmittelbar vor der Tat? Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Und all das wird später dann häufig auf einer Tatortskizze oder sogar dreidimensional rekonstruiert. Die Ermittler wollen immer verstehen, was tatsächlich passiert ist. Dazu kommt eben auch das Motiv. Warum soll der Beschuldigte gehandelt haben? War die Tat geplant? Gab es vorher Drohungen? Hat er seine Tat vielleicht angekündigt? Gab es Nachrichten auf seinem Handy oder Computer, die Rückschlüsse auf seine Beweggründe zulassen? Deshalb werden auch in so einem Verfahren Mobiltelefone, Computer oder andere Datenträger regelmäßig beschlagnahmt und ausgewertet.
Und natürlich spielen auch Zeugen hier eine große Rolle.
Absolut. Gerade bei einer Tat mit mehreren Anwesenden werden häufig zahlreiche Zeugen vernommen. Zum Beispiel auch, wenn sie Umgang mit dem Kindesvater hatten. Dann wird auch beschrieben, wie er sich so verhalten hat und wie er in welcher Situation aufgetreten ist. Und zudem müssen dann auch noch objektive Spuren gesichert werden.
Welche objektiven Spuren sind das denn?
Zum Beispiel DNA-Spuren, Fingerabdrücke, Schmauchspuren, Patronenhülsen oder Projektile. Auch die Tatwaffe wird immer kriminaltechnisch untersucht. Außerdem wird geprüft, ob der Beschuldigte die Tatwaffe legal besessen hat, wem sie eigentlich gehört und ob mit ihr möglicherweise schon andere Straftaten begangen wurden.
Und die Obduktion gehören ebenfalls dazu.
Unbedingt. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen liefern ja häufig entscheidende Erkenntnisse. Sie können beispielsweise Aufschluss darüber geben, wodurch genau die Opfer gestorben sind, aus welcher Richtung geschossen wurde, aus welcher Entfernung die Schüsse abgegeben wurden und auch in welcher Reihenfolge Verletzungen entstanden sind.
Und möglicherweise beruft sich der Beschuldigte bzw. sein Pflichtverteidiger auf eine psychische Erkrankung zum Tatzeitpunkt.
Genau, und das kommt in der Praxis gar nicht so selten vor. Wenn der Beschuldigte oder sein Pflichtverteidiger sich auf eine mögliche psychische Erkrankung zum Tatzeitpunkt beruft, dann wird immer ein psychiatrischer Sachverständiger beauftragt. Und dieser prüft dann insbesondere, ob die Voraussetzung der Schuldunfähigkeit oder einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit vorliegen könnten. Das haben wir ja auch schon in Folge 1 unseres Podcasts besprochen. Wann liegt Schuldunfähigkeit und wann eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit vor? Und das ist auch nichts, was innerhalb weniger Stunden entschieden wird. Häufig dauern solche Gutachten auch monatelang an.
Ja, nach allem, was wir jetzt besprochen haben, ist es für mich schon fast ein Wunder, dass diese 6 Monatsfristen überhaupt eingehalten werden können, wenn man so viel ermitteln muss, so viel organisatorisch bedenken muss. Aber noch eine Nachfrage zur Tatwaffe. Wie ist der Kindesvater an diese Tatwaffe gelangt?
Ja, in den Medien wird berichtet, dass der Kindesvater die Tatwaffe eine Woche zuvor in Berlin am Kurfürstendamm gekauft haben soll. Es soll sich bei der Waffe um eine Beretta Modell 70 gehandelt haben mit 21 Schuss Munition und dafür soll er rund 4.000 Euro gezahlt haben.
Außerdem wird in einigen Medien berichtet, dass der Beschuldigte Verbindungen zum sogenannten Miri-Clan haben soll. Offiziell bestätigt ist das aber bislang nicht. Gibt es da möglicherweise eine Verbindung?
Ja, die Verbindung zum Miri-Clan ist reine Spekulation und wie du schon gerade gesagt hast, nicht offiziell bestätigt. Zumindest habe ich nichts Gegenteiliges gehört. Der Miri-Clan ist ein weit verzweigter Familienverband, dessen einzelne Angehörige seit Jahren immer wieder mit organisierter Kriminalität in Verbindung gebracht werden. Also da geht es um Drogenhandel, Gewaltdelikte und illegalen Waffenbesitz. Sollte sich im Laufe der Ermittlungen eine Verbindung zum Miri-Clan ergeben, wäre sie nur dann rechtlich relevant, wenn sie einen konkreten Bezug zur Tat hätte, etwa zur Beschaffung der Tatwaffe oder zur Tatplanung. Derzeit haben wir da aber keine belastenden Erkenntnisse.
Und was passiert, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind?
Die Staatsanwaltschaft entscheidet, wann die Ermittlungen abgeschlossen sind. Und aufgrund des Umfangs und der Komplexität des Tatgeschehens hat die Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Erst wenn die Staatsanwaltschaft der Auffassung ist, dass genügend Beweise für eine Verurteilung vorliegen, erhebt sie Anklage. Dann kommt das sogenannte Zwischenverfahren. Das zuständige Gericht, und das ist hier das Schwurgericht, prüft die Anklage noch einmal unabhängig. Es schaut sich an, ob nach Aktenlage genügend Anlass besteht, die Hauptverhandlung überhaupt zu eröffnen. Und dafür muss immer ein hinreichender Tatverdacht bestehen. Das ist eine Stufe unter dem dringenden Tatverdacht. Also für einen hinreichenden Tatverdacht muss eine Verurteilungswahrscheinlichkeit von über 50% vorliegen. Erst wenn das Gericht diese Frage bejaht, erlässt es den sogenannten Eröffnungsbeschluss. Und dann beginnt die Hauptverhandlung. Und in der Hauptverhandlung werden Zeugen persönlich vernommen, Sachverständige angehört, Gutachten erläutert, Urkunden verlesen. Auch der Angeklagte kann sich äußern oder schweigen. Und das Gericht bildet sich dann in der Hauptverhandlung einen eigenen Eindruck. Und zwar nicht nur aus den Ermittlungsakten, sondern vor allem aus dem, was in der Hauptverhandlung passiert. Und dann fällt irgendwann das Urteil.
Man merkt also, hinter einem späteren Urteil stehen oft tausende Seiten Ermittlungsakten, Dutzende Zeugenvernehmungen, rechtsmedizinische Gutachten, kriminaltechnische Untersuchungen und manchmal mehrere Sachverständigengutachten. Und erst wenn all diese Puzzleteile zusammengefügt sind, kann ein Gericht beurteilen, was tatsächlich passiert ist. Und genau deshalb braucht ein Rechtsstaat auch Zeit. Nicht, weil er langsam ist, sondern weil er sorgfältig sein muss. Sascha, in den Medien wird auch in einem anderen Zusammenhang über die 65-jährige Patentante des Kindes berichtet, die ja einmal eben im Zusammenhang mit dem Schütteltrauma aufgetreten ist. Aber sie ist auch das Fluchtfahrzeug am 29. Juni gefahren und war somit also die Fahrerin des Kindesvaters. Hat sie etwas mit der Tat zu tun oder hat sie sich irgendwie strafbar gemacht dadurch?
Das ist zum jetzigen Zeitpunkt eine sehr schwierige Frage. Allein weil jemand ein Auto bzw. Fluchtfahrzeug fährt, macht er sich noch nicht strafbar. Entscheidend ist immer, was die Person wusste und wollte. Und genau das müssen die Ermittlungsbehörden jetzt herausfinden.
Und worauf kommt es da konkret an?
Nehmen wir mal zwei Extreme. Erster Fall. Eine Person fährt jemanden zu einem Termin, hier also zum Hilfeplangespräch, und hat keinerlei Ahnung, dass dieser dort 6 Menschen erschießen will. Dann fehlt es am Vorsatz. Und auch wenn das Fluchtfahrzeug im Anschluss gefahren wird, wäre kein strafrechtlich relevantes Verhalten zugrunde zu legen, weil die Tat zu diesem Zeitpunkt bereits beendet gewesen wäre. Zweiter Fall, genau das Gegenteil. Jemand weiß, dass eine schwere Straftat geplant ist und unterstützt sie bewusst, indem er den Täter zum Tatort bringt oder später die Flucht ermöglicht. Dann kann eine Strafbarkeit wegen Beihilfe oder je nach den Umständen sogar wegen Mittäterschaft, wobei ich Letzteres eher für fernliegend halten würde, in Betracht kommen. Und hier war das eben so, dass die Patentante zunächst in polizeilichen Gewahrsam genommen wurde, aber sie wurde mittlerweile entlassen. Die Staatsanwaltschaft beantragte gegen sie keine Untersuchungshaft. Also sie wird den dringenden Tatverdacht wegen Beihilfe zum 6-fachen Mord abgelehnt haben müssen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Und deshalb wäre es aktuell völlig unseriös, über eine mögliche Strafbarkeit der Fahrerin zu spekulieren. Die Ermittlungen müssen zunächst klären, welche Rolle die Patentante tatsächlich gespielt hat, was sie wusste und ob sie überhaupt Kenntnis von einem möglichen Tatplan hatte.
Ja, das bleibt abzuwarten. Viele Fragen sind noch offen und werden erst die weiteren Ermittlungen und möglicherweise später die Hauptverhandlung beantworten. Deshalb werden wir diesen Fall sicherlich noch einmal aufgreifen und euch auch auf Instagram auf dem Laufenden halten.
In Vorbereitung auf diesen Fall hat uns eine Frage immer wieder beschäftigt und diese möchten wir gerne an die Hörerinnen und Hörer einmal richten. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand ereignete sich die Tat während eines Hilfeplangesprächs, also eines Gesprächs, das eigentlich dem Schutz eines Kindes dienen sollte. Sollten Jugendämter und Jugendhilfeeinrichtungen bei besonders, ich sag mal, konfliktbelasteten Fällen künftig mehr Sicherheitsmaßnahmen treffen? Oder würde das die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Familien erschweren? Wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare.
Ja, schreibt uns eure Gedanken dazu gerne auf Instagram. Dort findet ihr uns unter Hinter der Robe und wir freuen uns da auf jeden Fall auf den Austausch.
Ja, und zum Abschluss. Unsere Gedanken sind heute vor allem bei den Angehörigen der 6 Getöteten. Wir wünschen Ihnen für die kommende Zeit von Herzen viel Kraft.
Und unser Mitgefühl gilt auch den Kolleginnen und Kollegen der Jugendhilfeeinrichtung und des Jugendamtes. Viele von ihnen haben nicht nur Menschen verloren, mit denen sie täglich zusammengearbeitet haben, sondern auch Wegbegleiter, Vertraute und Freunde. Und für all diese Menschen wird dieser Tag wohl immer unvergessen bleiben.
Vielen Dank, dass ihr heute bei unserer ersten Sonderfolge zugehört habt.
Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, beim nächsten Fall, beim nächsten Blick hinter die Robe. Bis zum nächsten Mal.